Wir untersuchen gerade die geistlichen Waffen, die Gott uns, die wir an Jesus Christus glauben, für den geistlichen Kampf zur Verfügung gestellt hat. In Epheser 6,12 heißt es, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Fürstentümer und Mächte, gegen die Weltbeherrscher der derzeitigen Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Und in 2. Korinther 10,3-5 sagt der Apostel Paulus, dass die Waffen unseres Kampfes nicht fleischlich sind, sondern mächtig durch Gott zum Niederreißen der Festungen Satans. Die Bibel offenbart also, dass wir als Christen in einen geistlichen Konflikt mit satanischen Mächten, die geistliche Mächte sind, verwickelt sind und dass die Waffen, die Gott uns zur Verfügung stellt für diesen Kampf, angemessen sind, weil es sich um geistliche Waffen handelt. In den vorangegangenen Lehreinheiten haben wir uns mit drei verschiedenen Arten von Waffen beschäftigt. Wir sind auf jene Waffen eingegangen, die in Offenbarung 12,11 beschrieben werden, nämlich das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses. Wir haben uns das Wort Gottes als das Schwert des Geistes angesehen. Und in der vorigen Lehreinheit beschäftigen wir uns mit der Predigt des Evangeliums des Reiches als dem Mittel, das Gott verwendet, um dieses Zeitalter zu Ende zu führen. In dieser Lehreinheit werden wir uns nun, wie ihr auch in eurer Studienhilfe nachlesen könnt, mit der Waffe des persönlichen Zeugnisses beschäftigen. In der englischen Bibel gibt es in diesem Zusammenhang zwei Worte, die praktisch austauschbar sind: das Wort Testimony und das Wort Witness. Es sind lediglich zwei verschiedene Übersetzungen ein und desselben Grundworts. Sie bedeuten Zeugnis oder Zeuge bzw. Zeuge sein, bezeugen. Ich musste nebenbei bemerkt erst vor kurzem im wortwörtlichen Sinn etwas bezeugen, weil ich nämlich der einzige Zeuge eines Unfalls war, der sich letztes Jahr an Weihnachten ereignet hatte. Das war wirklich sehr interessant. In der Mitte stand der Gerichtsberichterstatter und dann links und rechts von ihm war jeweils ein Rechtsanwalt. Und praktisch jedes Mal, wenn ein Anwalt eine Frage stellte, entgegnete der andere Anwalt, dass diese Frage unzulässig sei. Eine Zeit lang stand ich völlig im Mittelpunkt. Ich bin mir sicher, dass Gott dies so gefügt hat, kurz bevor ich euch heute diese Botschaft bringe, weil mir dieses Ereignis den Sachverhalt so anschaulich vor Augen führte. Ich war neben den beiden Beteiligten die einzige Person, die den Unfallhergang tatsächlich gesehen hatte. Ich musste ausgesprochen vorsichtig sein, damit ich nicht etwas sagte, was meine Schlussfolgerung war oder über das hinausging, was ich mit Recht sagen konnte. Ich musste das, was ich tatsächlich gesehen hatte, genau beschreiben und in Bezug auf Zeit, Entfernung, Sichtbarkeit und alle anderen Faktoren so exakt wie nur möglich sein. Und aus diesem Grund hat mir jener kleine Vorfall, der soeben zum Abschluss gekommen ist, mit Nachdruck eingeprägt, wie absolut entscheidend die Rolle des persönlichen Zeugnisses in den Angelegenheiten der Menschen doch ist. Vor Gericht muss ein Zeuge aus seiner direkten, persönlichen Erfahrung heraus sprechen. Es wurde nicht gestattet zu sagen, ich denke oder soweit ich es verstehe. Man muss sagen, was man gesehen hat und was man gehört hat. Das ist eine der Grundfesten der Justiz und Gott hat auch in seinem Reich genau dafür gesorgt. In den Angelegenheiten des Reiches Gottes, bei der Predigt des Evangeliums und beim Bau der Gemeinde Jesu Christi hat das persönliche Zeugnis einen absolut einzigartigen Stellenwert, einen unvergleichbaren, bedeutsamen Rang. Das bedeutet, dass jeder Christ eine Verpflichtung bzw. Schuldigkeit hat. Es ist gleichsam eine rechtliche Verpflichtung, aus direkter, persönlicher Erfahrung heraus darüber zu sprechen, was Gott im Leben eines jeden Einzelnen von uns getan hat. Wir sollen keine Theorien verbreiten, wir sollen nicht unsere Meinung sagen, das ist nicht notwendig. Wir sollen aus direkter Erfahrung sagen, was wir gesehen und was wir gehört haben. Das sind die beiden Schlüsselelemente, was du gesehen und was du gehört hast. Und ich denke, es wird euch auffallen, dass diese beiden Elemente in dieser Lehreinheit immer und immer wieder kommen. Sie sind der Wesenskern des Zeugnisses. sehen wir uns die erste Bibelstelle in eurer Studienhilfe an. Sie stammt aus Apostelgeschichte 1, Vers 5 und dann noch Vers 8. Das sind die letzten Worte, die Jesus auf dieser Erde sprach, bevor er in den Himmel auffuhr, und ich denke, dass sie aus diesem Grund ganz besonders wichtig sind. Er bereitete damit seine Jünger auf die Zeit vor, in der seine persönliche Gegenwart auf Erden nicht mehr für sie da wäre, und er sagte ihnen, was er von ihnen erwarte und wie er dahingehend vorgesorgt hätte, dass sie das dann auch effektiv tun können. Diese Vorsorge oder Vorkehrung, wenn man es so nennen darf, beruhte darauf und hing davon ab, dass sie die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Er sprach mit ihnen darüber und kurz darauf sprach er mit ihnen über den Hauptzweck, warum ihnen die Gabe des Heiligen Geistes überhaupt gegeben werden würde. Diese Aussagen finden wir nun in den beiden folgenden Versen, Apostelgeschichte 1,5. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und etwa 9 oder 10 Tage später wurden die 120 Jünger im Obergemach von Jerusalem im Heiligen Geist getauft. Gott hielt also Wort. Und in Vers 8 von Apostelgeschichte 1 wird klar und deutlich der Hauptgrund für die Taufe im Heiligen Geist genannt. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Es ist der Hauptzweck der Taufe im Heiligen Geist, dass sie aus uns effektive Zeugen macht. Ich möchte den Rest des Verses noch lesen und dann einige Aspekte davon kommentieren. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, was die letzten Worte waren, die die Jünger aus dem Mund Jesu hörten, bevor er vor ihren Augen in den Himmel auffuhr? Seine letzten Worte waren bis an das Ende der Erde. Und ich denke, das sollte auch die vorrangige Ausrichtung aller christlichen Aktivitäten sein, solange dieses Zeitalter andauert, nämlich das Evangelium durch persönliches Zeugnis zu verbreiten, bis jeder Teil der Erde erreicht worden ist, bis jeder Stamm, jede Sprachgruppe, jede Nation das Zeugnis vom Herrn Jesus Christus gehört hat. Und ich glaube, dass wir nur dann voll und ganz in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes und mit den Absichten Gottes in unserem Leben sind, wenn wir in Übereinstimmung mit diesem Ziel sind. Die letzten Worte, die aus dem Mund des Herrn kamen, lauteten bis an das Ende der Erde. Und ich muss einfach davon ausgehen, dass sich den Jüngern diese Worte einprägten. Ja, ich glaube, dass sie in gewisser Weise die motivierende Kraft der Urgemeinde waren. Und sobald die Gemeinde die Vision vom Ende der Erde verloren hatte, verlor sie auch ihre Motivation. Sie richtete sich ein, sie wurde zu einer Institution und das Leben des Heiligen Geistes verschwand aus der Gemeinde. Und jedes Mal, wenn das Leben des Heiligen Geistes in die Gemeinde zurückkehrt, und jedes Mal, wenn der Heilige Geist erneut auf die Gemeinde ausgegossen wird, wird auch diese Motivation wieder zurückkommen. Männer und Frauen werden die Vision ergreifen, diese Vision vom Ende der Erde. Unsere Aufgabe ist nicht zu Ende, solange dieses Zeugnis von Jesus Christus noch nicht bis ans Ende der Erde getragen worden ist. In meinen Augen könnte man Pfingsten mit einem großen Felsen vergleichen, der mitten in einen Teich geworfen wird. Es platscht und spritzt und es gibt riesige Wellen. Und so war es in Jerusalem. Innerhalb weniger Stunden war sich ganz Jerusalem dessen bewusst, dass etwas Übernatürliches und etwas völlig Neues geschehen war. Das war dieses Platschen und Spritzen. Aber wenn ein Stein in einen Teich geworfen wird und dieses Platschen und Spritzen vorbei ist, ist das ja noch nicht das Ende der Auswirkungen dieses Steinwurfs. Was geschieht denn dann? Nun, von dort, wo der Stein ins Wasser geworfen wurde, breiten sich Wellen kreisförmig in alle Richtungen aus, bis sie das Ufer des Teichs erreichen. Und das ist meines Erachtens die göttliche Strategie. Pfingsten war der Stein, der in den Teich geworfen wurde. Aber wir dürfen uns nicht nur von diesem Platschen und Spritzen in den Bann ziehen lassen, das heißt von der unmittelbaren Wirkung. Dahinter steckt ein Zweck, nämlich die Verbreitung der Wellen, der übernatürlichen Kraft und des übernatürlichen Zeugnisses für den Herrn Jesus Christus. Der Prozess ist erst dann zu Ende, wenn die Wellen das Ufer des Teichs erreicht haben. Das ist das Ende der Erde. Das ist eine absolut praktische und vernünftige Art und Weise, diese Aufgabe zu erledigen, nämlich allen Nationen das Evangelium zu bringen. Die Predigt muss eine ganz entscheidende Rolle spielen, für die es keinen Ersatz gibt. Aber die entscheidende Aktivität ist nicht das Predigen, sondern das Zeugnis geben, der Bericht aus der persönlichen Erfahrung von dem, was wir gesehen und gehört haben. Nicht alle Christen sind dazu berufen, Prediger zu werden. In gewisser Weise neige ich zu der Anschauung, dass wir genug Prediger haben. Wir haben jedoch Prediger, die nicht gut genug sind. Aber wirklich nötig ist, dass jeder Christ durch die Kraft des Heiligen Geistes ein effektiver Zeuge ist und dass jeder einzelne Christ für andere, mit denen er Kontakt hat, ein Zeugnis ist. Von diesen anderen bekehren sich einige, werden im Heiligen Geist getauft und sind ihrerseits wiederum persönliche Zeugen für andere, mit denen sie Kontakt haben. Von diesen anderen bekehren sich wieder einige, werden im Heiligen Geist getauft und geben wieder anderen Zeugnis. Und auf diese Weise sieht man, dass dies ein absolut praxisbezogener, einfacher Plan ist, mit dem das Zeugnis von Jesus Christus von Person zu Person zu Person weitergegeben werden kann, bis es die ganze Erde gehört hat. Und ich glaube, dass dies der Plan Gottes ist. Ich glaube nicht, dass er seinen Plan jemals geändert hat. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen anderen Plan gibt, der das Ziel erreichen wird. Und ich glaube, dass Gott darauf wartet, dass die Gemeinde diese Vision ergreift und sich mit seinen Absichten in Übereinstimmung bringt. Und wenn unser Denken mit dem Denken Gottes in Übereinstimmung ist, glaube ich, dass wir in unserem Denken immer das Ende der Erde vor Augen haben. Die Arbeit ist nicht erledigt, solange nicht jede Nation und jede Generation eine Gelegenheit gehabt hat, die Botschaft zu hören, und nichts anderes ist wichtiger als das. Das ist eine große Wahrheit im Zusammenhang mit der Taufe im Heiligen Geist. Im Laufe von etwa 30 Jahren habe ich miterlebt, wie tausende Menschen die Taufe im Heiligen Geist empfingen. In einigen Fällen wurde das Leben von Menschen dadurch radikal und wunderbar verändert. In anderen Fällen hat es kaum einen Unterschied gegeben. Sie alle haben aber dieselbe Erfahrung gemacht. Ihnen allen hat Gott seinen Heiligen Geist gegeben. Worin liegt der Unterschied? Warum ist dies in manchen Fällen eine Erfahrung, die ein ganzes Menschenleben verändert und große Auswirkungen hat und immer weitergeht? Und warum sieht man in anderen Fällen praktisch keine echte Auswirkung? Meine Antwort auf diese Frage lautet: Jene, bei denen Veränderungen geschehen, sind die Leute, die erkennen, zu welchem Zweck die Taufe im Heiligen Geist gegeben wird. Die Leute, die nichts bewirken, haben zwar dieselbe Erfahrung gemacht, nutzen sie aber nicht zu dem Zweck, zu dem sie gegeben wurde. Ich habe schon oft gesagt, dass die Taufe im Heiligen Geist nicht dazu da ist, kleine Segne-mich-Clubs zu bilden, in denen die Leute zusammenkommen, die Gaben genießen, einander prophezeien, einander die Hand schütteln, wenn sie gehen, und sagen: Gott segne dich, Bruder, bis zum nächsten Woche. Und wo auch immer diese kleinen geistlichen Segne-mich-Clubs entstehen und der Inbegriff aller geistlichen Aktivität sind, werden diese Gruppen völlig ineffektiv sein. Aus einer solchen Gruppe wird nichts herauskommen, was wirklich echte Konsequenzen und Folgen hat. Aber die Leute, die diese Vision vom Ende der Erde festhalten, sind es, die die Welt auf den Kopf stellen. Die Erfahrungen unterscheiden sich nicht voneinander. Der Unterschied liegt in unserer Reaktion auf diese Erfahrung. Bringen wir uns in Übereinstimmung mit den Absichten Gottes? Oder leben wir einfach nur so weiter, als sei nichts geschehen? Ich habe, wie gesagt, schon miterlebt, wie tausende Menschen im Heiligen Geist getauft wurden. Ich lebe seit 30 Jahren unter geistgetauften Christen, und bei einigen von ihnen weiß niemand in der Straße, in der sie leben, dass mit ihnen irgendetwas geschehen ist. Dieses Ereignis ist nicht mal bis zur anderen Straßenseite gekommen, und es gibt andere, die die ganze Welt auf den Kopf stellen. Leute, die keine besonderen Gaben oder Fähigkeiten haben, die aber erkennen, wofür diese Erfahrung gedacht ist. Ich möchte noch etwas anderes in diesem Zusammenhang sagen. Die Taufe im Heiligen Geist wird gegeben, um uns zu Zeugen einer Person zu machen. Ihr werdet meine Zeugen sein, hat Jesus gesagt. Nicht Zeugen der Taufe im Heiligen Geist oder Zeugen der Sprachenrede. Nicht Zeugen einer Denomination oder einer Gemeinde, sondern Zeugen Jesu. Jesus sagt in Johannes 16, 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er mich verherrlichen. Das Hauptziel, das der Heilige Geist innerhalb der Gemeinde verfolgt, ist die Verherrlichung Jesu Christi. Viele, viele Leute sind auf Irrwege geraten, indem sie Zeugnis ablegen über die Geistestaufe, über die Zungenrede, über Prophetie. All diese Dinge sind gut, sie haben ihren Platz in der Lehre des Wortes Gottes, aber im Mittelpunkt unseres Zeugnisses steht keine Sache, keine Erfahrung, keine Denomination, sondern eine Person. Und wiederum ist es so, dass ihr, wenn ihr euch das Leben und das Zeugnis der Menschen anseht, bei denen die Geistestaufe Wirkung gezeigt hat, meiner Meinung nach feststellen werdet, dass sie eines gemeinsam haben. Sie interessieren sich nicht in erster Linie für eine Sache oder eine Bewegung oder eine Gruppierung, sie interessieren sich für eine Person und diese Person ist der Herr Jesus Christus. Als vor vielen Jahren in einer Bibelschule in Großbritannien die Studenten eines Tages den Lehrsaal betraten, stand auf der Tafel der Satz, den ihr auch in eurer Studienhilfe findet: Der Mann mit einer Erfahrung ist dem Mann mit einem Argument nicht ausgeliefert. Viele von uns sind nicht gut, wenn es ums Argumentieren geht oder darum, Dinge logisch zu beweisen. Und wenn wir uns in diesem Bereich vorwagen, werden wir nicht selten besiegt. Aber wenn du sagst, ich war dabei, als es geschah, ich war dabei und habe es selbst erlebt, dann kann man nicht dagegen argumentieren. Dann kann man dich als Lügner bezeichnen, aber mehr kann man nicht tun. Es gibt keine Möglichkeit, sich über diese Aussage hinwegzusetzen. Jemand sagt zum Beispiel, Gott heilt heute nicht mehr. Wirklich nicht? Er hat mich geheilt. Ich hatte diese und jene Krankheit, ich war so und so lange im Krankenhaus und heute bin ich gesund. Die Medizin hat es nicht geschafft, die Ärzte haben es nicht geschafft, Gott hat mich geheilt. Fast überall auf der Welt werden die Leute zuhören, wenn sie so ein Zeugnis zu hören bekommen. Nur in den seltensten Fällen wird sich jemand weigern, einem echten, praxisbezogenen, persönlichen Zeugnis darüber, was Gott in deinem Leben getan hat, zuzuhören. Viele von uns haben sich zu der irrigen Anschauung verleiten lassen, nicht mehr Zeugnis geben zu wollen, weil sie irgendwie den Eindruck haben, sie sollten nicht die ganze Zeit über dasselbe reden. Das ist eine Täuschung des Teufels. Es macht nichts aus, wenn du jeden Tag deines Lebens über dasselbe sprichst. Wenn du jemanden findest, der es noch nicht gehört hat, zeigt es immer noch und immer wieder Wirkung. Ich erinnere mich an einen Freund von mir, einen geistgetauften Geschäftsmann, einen wunderbaren Christen. Er erzählte mir folgende Geschichte. Er war Alkoholiker gewesen und seine Frau hatte viele Jahre für ihn gebetet und er war auf wunderbare Weise zum Herrn gekommen, war errettet worden und im Heiligen Geist getauft worden. Er war Vertreter und hatte ein Gebiet, wo sich auch eine Bar befand. Als er dort war, sprach der Herr zu ihm und sagte, geh hin und gib diesem Mann dort Zeugnis. Er erwiderte, Herr, aber ich habe diesem Mann gar nichts zu sagen. Der Herr sagte noch einmal, geh hin und gib ihm Zeugnis. Er fragte nach, Herr, was soll ich ihm denn sagen? Beim dritten Mal sagte der Herr dann, ich habe nicht gesagt, du sollst ihn anpredigen, ich habe gesagt, du sollst ihm Zeugnis geben. Mein Freund begriff, dass Gott von ihm nicht wollte, dass er hingeht und eine Predigt hält, sondern dass er einfach nur aus seinem Leben erzählt. Also ging er hin zu dem Mann und sagte einfach nur, wissen Sie, dass ich Alkoholiker war, aber der Herr hat mein Leben verändert. Und der Mann hat ihm auf Anhieb zugehört. Ich stelle auch bei mir selbst fest, wie oft ich diesen Fehler mache. Ich denke mir, ich habe dieses Zeugnis jetzt schon 553 Mal erzählt, das sollte doch reichen. Aber es reicht nie. Ich hatte das Vorrecht, schon viele hundert Mal in den Vereinigten Staaten mein Zeugnis in aller Öffentlichkeit zu geben, was immer noch ein einzigartiges und wunderbares Vorrecht ist. Und kein einziges Mal hat es nichts bewirkt. Es hat immer etwas bewirkt. Ich habe Predigten gehalten, die keine offensichtlichen Auswirkungen hatten, aber ich habe kein einziges Mal mein Zeugnis darüber erzählt, was Gott in meinem Leben getan hat, ohne dass es irgendeine Wirkung gezeigt hätte. Und ich wage es, zu jedem Einzelnen von euch zu sagen, du wirst niemals ein Zeugnis geben, ohne dass es irgendeine Wirkung hätte. Niemals. Du siehst die Wirkung vielleicht nicht, aber es wird immer eine Wirkung geben. Vergiss also nicht, dass das deine Aufgabe im Leben ist. In erster Linie bist du ein Zeuge des Herrn Jesus Christus, der sagt, was er gesehen hat und was er gehört hat. Du brauchst kein brillanter Prediger zu sein. Du musst nur in der Lage sein, anderen Leuten deine persönliche Erfahrung mitzuteilen. Wenn du keine persönliche Erfahrung hast, dann bist du auch nicht qualifiziert, aber jeder, der eine persönliche Erfahrung hat, jeder, der Frieden in seinem Herzen und in seinem Denken hat, jeder, der weiß, dass ihm seine Sünden vergeben worden sind, hat ein Zeugnis. Im 18. Jahrhundert stellten die Methodisten Großbritannien auf den Kopf, indem sie Zeugnis gaben. So etwas hatte man damals noch nie gehört. In der Grafschaft Cornwall gab es einen Mann, der sagte, er wisse, dass ihm seine Sünden vergeben worden seien. Und das hört sich recht fantastisch an, aber die ganze Region stand Kopf, weil ein einziger Mann so anmaßend war, zu sagen, er wisse, dass ihm seine Sünden vergeben worden sind. Die Leute bezichtigten ihn der Gotteslästerung. Man rekrutierte ihn zwangsweise in die britische Marine und er musste seine Frau und seine Kinder zurücklassen, ohne dass sich irgendjemand um sie kümmerte. Aber das Zeugnis dieses Mannes hat eine ganze Region auf den Kopf gestellt. Und genau so wird es sein. Man kann im Neuen Testament viele Vorfälle nachlesen, in denen ein Zeugnis die ganze Situation veränderte. Am Ende eurer Studienhilfe werde ich euch noch ein Beispiel dafür nennen. Sehen wir uns nur noch andere Bibelstellen an und stellen wir den Zusammenhang zu dieser Passage her. Jesus sagt in Johannes 9,5: Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Solange ich in der Welt bin. Wann hat er die Welt verlassen? In dem Augenblick, den wir in der vorigen Bibelstelle bereits gelesen haben. In Apostelgeschichte 1, als er in den Himmel auffuhr, ging er von ihnen weg. Er war in diesem Sinne nicht mehr in der Welt. Und wie ist es heute? Wie bekommt die Welt heute Licht? Die Antwort lautet: durch die Jünger. Matthäus 5,14: Ihr seid das Licht der Welt. Jesus ist persönlich nicht mehr auf Erden gegenwärtig. Darin stimmen wir alle überein. Aber die Welt hat ein Licht. Wer ist das Licht? Ihr seid das Licht. Jene, die an Jesus glauben, sind das Licht der Welt. Und jeder, der schon einmal Sprachen gelehrt hat, weiß, dass das kleine Wort das vor einem anderen Wort dieses näher bestimmt und einzigartig macht. Das Licht. Es gibt kein anderes Licht. Ihr seid das Licht. Und die Welt hat kein anderes Licht. Jesus sagte nicht, ihr seid ein Licht. Nein, er sagte, ihr seid das Licht. Wenn die Gemeinde kein Licht gibt, ist die Welt im Dunkeln. Es gibt keine andere Lichtquelle. Ich möchte dies gerne anhand einer Passage aus dem Alten Testament verdeutlichen. 2. Mose 26, 35. Hier geht es um die Stiftshütte. Ich werde euch den Vers vorlesen und euch dann den Hintergrund ein wenig erklären. Diese Anweisungen richten sich an Mose. Es geht darum, wo bestimmte Gegenstände in der Stiftshütte hingestellt werden sollen. Den Tisch, also den Tisch mit den Schaubroten, aber stelle außerhalb des Vorhangs und den Leuchter dem Tisch gegenüber an die Seite der Wohnung, die nach Süden zuliegt, und den Tisch sollst du an die Nordseite stellen. Die Stiftshütte ist eine der wichtigsten Offenbarungen der Bibel. Ich denke, es sind gut 30 Kapitel in der Bibel, die in irgendeiner Art und Weise auf die Stiftshütte Bezug nehmen. Aus diesem Grund muss dieses Thema wichtig sein. Es ist nichts Entlegenes, was für uns als Gläubige nicht relevant wäre. Die Stiftshütte enthält in modellhafter Weise, in schematischer Weise, als Typus, als Vorankündigung, vermutlich alle großen Wahrheiten der Erlösung. Und ich werde sicherlich nicht versuchen, sie euch hier und jetzt alle auszulegen. Ich möchte nur erwähnen, dass die Stiftshütte drei Bereiche umfasste. Den Vorhof, der von einem Zaun aus Leinenstoff umgeben war und von natürlichem Licht beleuchtet war, am Tag von der Sonne und in der Nacht vom Mond und den Sternen. Der zweite Bereich war das eigentliche Heiligtum, das Zelt, das wiederum in zwei Bereiche unterteilt war. Der innerste Bereich, das Allerheiligste, war durch den zweiten Vorhang abgetrennt. Und den äußeren Bereich des Heiligtums bezeichnete man als das Heilige. In das Allerheiligste durfte nur einmal im Jahr am Sühnetag der Hohepriester hineingehen und das Blut des Opfers dort hineinbringen, das für das Opfer für die Sünden der Priesterschaft und des Volkes stand. Aber ins Heilige gingen die Priester, wie der Autor des Hebräerbriefs sagt, regelmäßig und tagtäglich hinein. Im Heiligen befanden sich nur drei Gegenstände. Unmittelbar vor dem zweiten Vorhang stand der goldene Räucheraltar, und der stand dort in gewisser Weise wegen dem, was hinter dem Vorhang lag. Denn nur mit dem Räucherwerk von diesem Altar konnte der Hohepriester durch den Vorhang hineingehen. Es bleiben demnach zwei andere Gegenstände im Heiligen, die dort regelmäßig genutzt wurden. Sie werden in dem Vers erwähnt, den ich euch soeben vorgelesen habe. Es ist der Tisch mit den Schaubroten, der an der Nordseite stand, und der Leuchter, der an der Südseite stand. Der Eingang in das Allerheiligste lag im Osten. Die Nordseite lag also zur Rechten, wenn man hineinging, und die Südseite lag zur Linken. Wenn der Priester also in diesen ersten Bereich des Heiligtums hineinging, stand zu seiner Rechten der Tisch mit den Schaubroten und zu seiner Linken der Leuchter mit seinen 7 Lichtern. All das sind natürlich Typen oder Sinnbilder für Dinge, die uns als Christen betreffen. Der Leuchter ist ein Sinnbild für die Gemeinde. Wenn ihr eine Bibelstelle dafür haben wollt, dann schlagt Offenbarung 1,20 auf. Ihr werdet auch merken, dass der Leuchter eine sehr wichtige Rolle in der Offenbarung spielt. Was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter betrifft: Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Ein Leuchter steht in der Bibel also ausnahmslos, ich kann mich zumindest an keine Ausnahme erinnern, so oder so immer für die Gemeinde. Die Gemeinde wird durch den Leuchter versinnbildlicht. Der Leuchter stand also auf der linken Seite. Der Tisch mit den Schaubroten stand ihm gegenüber auf der rechten Seite. Das Schaubrot ist meiner Meinung nach ein Sinnbild für den Herrn Jesus Christus und seinen Opfertod. Zur Bestätigung dieser Deutung schlagen wir Johannes 6,48 auf. Jesus sagt hier: Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter, er spricht zu den Juden, eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Das Manna vom Himmel war nicht das Brot des Lebens, obwohl es eine übernatürliche Nahrung gewesen war, aber es konnte ihnen kein ewiges Leben geben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Das ist also die Quelle ewigen Lebens. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das heißt, er wird ewiges Leben haben. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Ein Sinnbild hierfür in der Stiftshütte ist das Schaubrot. Jesus, das Brot des Lebens, gibt am Kreuz sein Leben für die Welt. Er ist die einzige Quelle des ewigen Lebens. Es gibt keine andere. Ohne ihn gibt es kein Leben. Überlegen wir nun, welche Funktion der Leuchter in Bezug auf den Tisch mit den Schaubroten hatte. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es in diesem Bereich der Stiftshütte nur eine einzige Lichtquelle gab, den Leuchter. Wenn der Leuchter kein Licht gab, war der ganze Ort dunkel. Er war mit mindestens 3 Lagen bedeckt, so dass kein natürliches Licht ins Innere dringen konnte. Das ist somit ein Bild für die Wahrheit, dass ihr das Licht der Welt seid. Wenn der Leuchter Licht spendet, ist es Licht. Wenn der Leuchter kein Licht spendet, gibt es keine andere Lichtquelle. Wo stand nun der Leuchter? Unmittelbar gegenüber dem Tisch mit den Schaubroten. Was sollte das Licht tun? Es sollte die Schaubrote auf dem Tisch erhellen. Übertragen wir dies nun auf die Gemeinde und Jesus Christus. Wofür ist die Gemeinde in der Welt da? Sie hat einen vorrangigen Zweck: um das Licht der Welt zu sein, um Licht zu geben. Wenn die Gemeinde kein Licht gibt, dann gibt es kein Licht, dann liegt die Welt in Finsternis. Worauf wirft die Gemeinde ihr Licht? Nur auf eins, auf das Schaubrot, Jesus, das Brot des Lebens, der am Kreuz sein Leben für die Welt gibt. Für mich ist das eine sehr anschauliche Darstellung dessen, weswegen wir hier sind. Wir sind hier, um Licht zu geben, um Licht auf etwas zu werfen. Worauf? Auf Jesus, das Brot des Lebens, und auf seinen Opfertod am Kreuz. Das ist der vorrangige Zweck, warum jeder Gläubige hier auf der Welt ist. Alles andere in unserem Leben ist diesem vorrangigen Zweck untergeordnet, nämlich das Licht der Welt zu sein. und Licht auf den Herrn Jesus Christus und seinen Tod am Kreuz zu werfen. Und wir dürfen diese, unsere Verantwortung, nicht vergessen. Wenn wir kein Licht geben, dann gibt es kein Licht. Ohne uns kann die Welt Jesus nicht sehen. Er ist von unserem Zeugnis abhängig. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir die Welt dazu bringen können, Jesus zu sehen. Wir können mit diesem Gedanken noch ein wenig weitergehen, und das ist vollkommen in Übereinstimmung mit Apostelgeschichte 1. Jesus sagte: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Der Brennstoff des Leuchters war reines Olivenöl. Damit die Lichter auf dem Leuchter leuchten konnten, mussten sie mit Öl gefüllt sein, und auch das Öl ist die ganze Schrift hindurch ein unverwechselbares Symbol. Das Olivenöl ist ein Sinnbild für den Heiligen Geist. Aber auch wenn Öl in den Lichtern des Leuchters war, gab er nur dann Licht, wenn noch eine weitere Bedingung erfüllt war. Welche? Er musste angezündet werden. Und das lässt sich natürlich hervorragend auf die Gemeinde übertragen. Die Gemeinde als Leuchter kann erst dann Licht geben, wenn zwei Bedingungen erfüllt werden. Als erstes muss sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und als zweites muss sie angezündet werden. Einige Christen sagen, sie seien mit dem Heiligen Geist erfüllt, und dagegen habe ich nichts einzuwenden. Aber sie sind nicht angezündet worden. Sie haben kein Feuer. Und es ist ein Prinzip der Physik, dass es kein Licht ohne Hitze gibt. Also kein Feuer, kein Licht. Wie sieht also der Plan Gottes für die Gemeinde aus? Mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, angezündet werden, Jesu Zeugen sein. Dafür seid ihr hier. Lasst euch nicht davon ablenken. Lasst es nicht zu, dass irgendetwas anderes wichtiger wird. Das ist das vorrangige Ziel, das Gott mit der Gemeinde verfolgt. Ich möchte das noch anhand von Johannes 12, 31 bis 32 verdeutlichen. Bitte drehen Sie die Kassette um. Ich möchte das noch anhand von Johannes 12, 31 bis 32 verdeutlichen. Jesus spricht hier über seinen Tod am Kreuz, der wenige Tage, nachdem er dies gesagt hatte, geschehen sollte. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Hierin sind zwei Wahrheiten enthalten. Erstens, am Kreuz wurde durch den stellvertretenden Opfertod Jesu Christi der Fürst dieser Welt, Satan, hinausgeworfen. Seine Autorität, seine Macht, seine Ansprüche würden ein für allemal endgültig zunichte gemacht. Am Kreuz hört das Territorium Satans auf. Jenseits des Kreuzes hat er keinerlei Ansprüche mehr. Weil jeder Anspruch an die göttliche Gerechtigkeit und jede Schuldzuweisung und jede Anklage, die Satan gegen dich und mich vorbringen könnte, am Kreuz ein für allemal geregelt wurde. Genau dort wurde der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Seine Autorität wurde dort beendet, sein Territorium endet dort. Das ist der erste Teil der Wahrheit. Doch dann sagt Jesus als zweites: Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Wir müssen das Negative durch das Positive ersetzen, was bei den Menschen immer sehr langsam geschieht. Das Problem mit den meisten religiösen Menschen besteht darin, dass sie im Negativen ausgesprochen gut sind. Das ist wirklich die religiöse Denkweise. Jesus sagt, der Fürst dieser Welt wird am Kreuz hinausgeworfen werden, seine Kraft wird zu Ende sein. Was müssen wir jetzt tun? Jesus erhöhen. Und wenn Jesus erhöht wird, wird er alle Menschen zu sich ziehen. Ich glaube das. Ich glaube, dass, wenn jeder wahre Christ es zu seinem obersten Ziel im Leben machen würde, Jesus mit seinen Worten, mit seinem Zeugnis, mit seinen Aktivitäten und mit seinen Gebeten zu erhöhen, die ganze Welt schon jetzt spüren würde, wie sie die Kraft des Herrn Jesus Christus zu sich zieht. Jesus hat nicht gesagt, dass die ganze Welt zu ihm kommen würde, aber er hat gesagt, dass die ganze Welt die Kraft fühlen würde, die sie zu ihm zieht. Und ich bin davon überzeugt, dass in dem Augenblick, in dem alle Gläubigen überall auf der ganzen Welt genau das tun, nämlich Jesus erhöhen, die ganze Gegend, in der sie sich befinden, die Kraft und den Zug des Herrn Jesus Christus fühlen würde. Ich halte das für ein geistliches Gesetz, das genauso wahr und unerschütterlich ist wie irgendein physikalisches Gesetz in der natürlichen Welt. Der Zweck, zu dem wir hier sind, besteht darin, den Herrn Jesus Christus zu erhöhen, und wenn wir ihn erhöhen, wird er anfangen, durch den Heiligen Geist alle Menschen zu sich zu ziehen. Sehen wir uns nun einige Beispiele von effektiven und treuen Zeugen in der Bibel an. Wir beginnen mit Johannes dem Täufer. Schlagen wir das Johannesevangelium auf und lesen wir Kapitel 1, Vers 5. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Aber dieses Wort erfassen ist eine unzulängliche Übersetzung. In verschiedenen anderen modernen Übersetzungen heißt es stattdessen aber, die Finsternis hat es nicht ausgelöscht oder die Finsternis konnte es nicht löschen. Und ich glaube, das ist die Wahrheit. Immer, wenn das Licht auf die Finsternis trifft, trägt das Licht den Sieg davon. Die Finsternis kann das Licht niemals überwinden. Das Licht wird immer die Finsternis besiegen. Gleichgültig, wie groß die Finsternis auch ist, wenn man nur ein einziges Streichholz anzündet, besiegt das Licht die Finsternis, solange dieses Streichholz brennt. Das sind große, einfache Wahrheiten, und einige von uns sind viel zu feinsinnig und gebildet, um sie wertschätzen zu können. Aber in gewisser Weise liebe ich es, zu Afrikanern zu predigen, weil man bei ihnen meistens recht einfach sein kann. Und als ich zu meinen Studenten in unserem College in Ostafrika sprach, stellte ich ihnen manchmal folgende Frage: Wenn dieser Raum hier völlig finster wäre, wie könnten wir diese Finsternis dann loswerden? Ich ließ einen Augenblick über die Frage nachdenken und sagte dann: Würde es was nutzen, Türen und Fenster zu öffnen, damit der Wind die Finsternis hinausweht? Sie antworteten dann: Oh nein, Sir. Ich sagte: Wenn wir nun einen Besen holen würden, um die Finsternis hinauszufegen, würde das klappen? Wieder sagten sie: Oh nein, Sir. Dann schaute ich sie fragend an und sagte zu ihnen: Was sollen wir dann tun, um die Finsternis loszuwerden? Und einige Studenten hoben die Hand und einer sagte: Schalten wir doch das Licht ein. Ich erwiderte: Was geschieht dann mit der Finsternis? Sie geht. Manchmal frage ich dann noch: Und wohin geht sie? Und darauf konnte mir niemand eine Antwort geben. Ja, ich kann diese Frage selbst nicht beantworten. Sie hört sich so simpel an, aber für mich ist sie sehr tiefschürfend. Aber es ist mir eigentlich auch gleichgültig, wohin die Finsternis geht. Die Wahrheit ist, dass es nur ein Mittel gegen die Finsternis gibt: das Licht. Wo das Licht auch hinkommt, dort muss die Finsternis weichen. Die Finsternis kann das Licht niemals besiegen. Setzen wir das nun in Beziehung zu Johannes und zu Jesus. Johannes 1, 6 bis 8. Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das Licht war natürlich Jesus. Johannes war nicht das Licht, aber er war zu einem ganz zentralen Zweck gesandt worden. Wozu? Was war der ganze Sinn des Dienstes des Johannes? Von Jesus Zeugnis abzulegen. Sehen wir uns nun an, was Jesus über Johannes sagt. Johannes 5, 33 bis 35. Er redet zu den Pharisäern und sagt: Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr errettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Lampe. Ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Hier heißt es über Johannes, er sei die Lampe gewesen. Es ist nicht dasselbe Wort, mit dem Jesus in Johannes 1 als Licht bezeichnet wird. Jesus ist das Licht, Johannes war eine Lampe, eine brennende und scheinende Lampe. Wie wurde Johannes diese Lampe? Indem er vom Licht zeugte. Und das gilt für jeden, der vom Licht zeugt, das heißt Zeugnis ablegt. Du wirst zu einer brennenden und scheinenden Lampe, indem du Zeugnis für das Licht ablegst. In diesem Sinne kannst du nicht das Licht sein, denn das ist Jesus. Aber du bringst als Lampe Licht, indem du Zeugnis vom Licht ablegst. Und beachtet Folgendes: Bevor Johannes scheinen konnte, musste er brennen. Eine brennende und scheinende Lampe heißt es hier. Und mir gefällt es, was Jesus hier über diese religiösen Menschen sagt. Ich weiß gar nicht genau, wie man sie nennen soll, aber sie erinnern mich an die Leute, die ich nicht selten treffe. Es sind Leute, die überall hingehen, die sich jeden Prediger anhören, auf jede Konferenz gehen, aber nie brennen. Und er sagte zu diesen Pharisäern, zu diesen religiösen Menschen, ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Ihr wolltet dieses Licht genießen, solange es da war, aber ihr habt nie Feuer gefangen und nie zu brennen begonnen. Und an dem Tag, an dem das Licht weggenommen wurde, wart ihr so kalt und finster wie eh und je. Und es gibt nicht wenige Leute, auch innerhalb dem, was ich als charismatische Bewegung bezeichnen würde, die im Lichte eines anderen fröhlich sind, mit Freude irgendeinem Prediger zuhören, sich segnen lassen und glücklich sind und im Licht fröhlich sind, die aber nie das Feuer bekommen. Und ohne das Feuer kannst du kein Licht bringen. Du musst erst brennen, bevor du scheinen kannst. Sehen wir uns als nächstes das Beispiel der Apostel an. Und ihr werdet sehen, dass sich dieses Thema Zeuge sein wie ein roter Faden durch die Apostelgeschichte zieht. Apostelgeschichte 4, 17 bis 20. Hier werden wir mit dem ersten offenen Zusammenstoß der Apostel mit der institutionalisierten Religion und deren Führern konfrontiert. Und aufgrund dieses neuen Wirkens des Heiligen Geistes bekamen es die Führer der institutionalisierten Religion, wie immer, mit der Angst zu tun. Mein Freund Harold Bredesen sagte einmal, religiöse Leiter haben immer Angst vor allem, was sie nicht kontrollieren können. Und niemand kann den Heiligen Geist kontrollieren. Aus diesem Grund haben religiöse Führer immer Angst vor dem Heiligen Geist. Das ist mein Kommentar zu Bredesens Statement und ihr werdet gleich sehen, dass in dem Augenblick, als die Kraft des Heiligen Geistes tatsächlich in Jerusalem zu wirken begann, die religiösen Führer zusammenkamen und sagten, wir müssen irgendetwas unternehmen, um dem Einhalt zu gebieten. Was können wir tun? Wenn das so weitergeht, verlieren wir noch unsere Autorität. Und deshalb heißt es in Vers 17, dass sie einen Entschluss fassten. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. In welchem Namen? Im Namen Jesu. Euch fällt auf, dass schon damals, vor mehr als 1900 Jahren, die ungläubigen Juden den Namen Jesus nicht in den Mund nehmen wollten. Sie sagten in diesem Namen, aber sie wollten den Namen Jesus nicht aussprechen. Und das gilt bis auf den heutigen Tag, an dem sich Veränderungen vollziehen. Zum ersten Mal seit 1900 Jahren hört man, wie Juden den Namen Jesus aussprechen, ohne auszuspucken, zu fluchen oder sonst wie irgendwie ihrer Missbilligung Ausdruck zu verleihen. Das ist einer der großen Hinweise darauf, dass sich im Herzen des jüdischen Volkes eine Veränderung vollzieht. Aber diese religiösen Führer wollten damals, kaum ein Jahr nach dem Tod und der Auferstehung Jesu, den Namen Jesus nicht aussprechen. Sie sagten einfach nur in diesem Namen, das heißt dieser Mann. Sie wollten auf jeden Fall nicht seinen Namen sagen. Weiter in Vers 18. Und als sie die Apostel gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Wovor hatten sie Angst? Vor dem Namen Jesus. Die Hölle hat immer Angst vor dem Namen Jesus. Wisst ihr, was ich in der Armee herausgefunden habe? Als ich mich als Soldat bekehrt hatte und anfing, vor all diesen Leuten in der Armee mein Leben als Christ zu führen, stellte ich fest, dass man in einer Kaserne ohne weiteres über Gott reden kann, ohne dass sich jemand darüber aufregt. Aber sobald man anfing damals über Christus zu reden, war das den Leuten peinlich. Aber wenn man anfing, über Jesus zu reden, herrschte Totenstille. Es liegt einfach Kraft im Namen Jesu. Und diese Leute auf der anderen Seite haben das begriffen. Sie sagten, wir müssen sie davon abhalten, den Namen Jesus zu erwähnen. Auf diese Weise können wir das Ganze stoppen. Deshalb sagten sie das zu den Aposteln. Die Antwort der Apostel findet ihr nun in Vers 19 und 20. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott urteilt ihr, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Das ist ein Zeugnis. Ich muss einfach von dem reden, was ich gesehen und gehört habe. Das heißt es, ein Zeuge zu sein. Gehen wir nun weiter zur Apostelgeschichte 5 und lesen wir vom zweiten Zusammenstoß zwischen diesen religiösen Anführern und den Aposteln. Apostelgeschichte 5, 29 bis 32. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Für mich ist das vernünftig. Ich kann mir keine Situation denken, in der man Menschen mehr gehorchen muss als Gott. Für mich wäre das unlogisch. Aber ich begegne heutzutage vielen Menschen, die viel mehr dabei sind, Menschen zu gehorchen, als Gott. Es ist sehr weitreichend von seinen Auswirkungen her, wenn du aus ganzem Herzen sagen kannst, ich soll Gott mehr gehorchen als Menschen. Vers 30. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht. Was tut er hier? Er erhöht Jesus, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Beachtet die Reihenfolge. Wir sind seine Zeugen und wenn wir Zeugnis geben, legt auch der Heilige Geist Zeugnis ab. Aber wenn wir kein Zeugnis ablegen, hat auch der Heilige Geist nichts, was er bestätigen könnte. Beachtet diese drei Statements in eurer Studienhilfe, weil sie die Grundlage des Zeugnisses sind. Erstens, fortwährend von dem reden, was wir gesehen und gehört haben. Zweitens, Gott mehr gehorchen als Menschen. Drittens, Zeugen des Lebens und Dienstes Jesu auf Erden und seiner Auferstehung von den Toten sein. Ich habe etwas aus diesem Vorfall gelernt, dass ich selbst Augenzeuge eines Unfalls war, nämlich, dass ich die moralische und rechtliche Verpflichtung habe zu sagen, was ich gesehen und gehört habe. Und wenn ich es nicht tue, werde ich meiner Bürgerpflicht nicht gerecht. Und als Christen sind wir moralisch und rechtlich dazu verpflichtet, zu sagen, was wir gesehen und gehört haben. Wir werden unserer Verantwortung nicht gerecht, wenn wir das nicht tun. Beachtet, was Petrus in Apostelgeschichte 10 sagt, wenn er im Haus des Cornelius spricht. Wir lesen Vers 39 bis 41. Er hatte Cornelius und dessen Haus von Jesus erzählt und er sagt, und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tage auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns. Beachtet, wie wichtig es ist, ein Zeuge zu sein. Gott hatte die Zeugen zuvor erwählt. Sie waren Zeugen zweier Dinge, des Lebens und Dienstes Jesu auf Erden und seiner Auferstehung von den Toten. Gehen wir nun zurück zum ersten Kapitel der Apostelgeschichte und sehen wir uns an, welche Bedeutung die Apostel selbst dem beimaßen. Als Judas fiel und deshalb ein Apostel fehlte, setzte man fest, dass ein anderer an seine Stelle ernannt werden sollte. Dies wird in diesen Versen in Apostelgeschichte 1, 21 bis 22 beschrieben. Petrus spricht hier, beachtet die Qualifikation eines apostolischen Zeugen. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Das apostolische Zeugnis musste von der Zeit der Taufe des Johannes im Jordan bis zum Augenblick der Himmelfahrt Jesu reichen. Dieser Zeuge musste eine Person sein, die bei all diesen Ereignissen zugegen war. Außerdem gab es etwas ganz Konkretes, worüber dieser Zeuge Zeugnis ablegen können musste. Und was war das? Die Auferstehung. Das ist das Zentrum des Zeugnisses. Jesus ist nicht tot. Jesus lebt. Ich weiß es. Das ganze Zeugnis dreht sich um seine Auferstehung. Also mussten diese speziellen Zeugen, die 12, Zeugen des gesamten Dienstes Jesu auf Erden gewesen sein, von der Taufe im Jordan bis zu seiner Himmelfahrt auf dem Ölberg. Doch das eine konkrete, spezielle Ereignis, von dem sie Zeugen mussten, war seine Auferstehung von den Toten. Lesen wir weiter in Apostelgeschichte 4, 33. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. und große Gnade war auf ihnen allen. Was die Welt über Jesus wissen muss, ist die Tatsache, dass er lebt. Wessen Verantwortung ist es ihnen zu sagen, deine und meine? Woher wissen wir das? Weil wir wissen, dass er lebt. Ein toter Mann vergibt keine Sünden. Ein toter Mann heilt keine Kranken. Ein toter Mann tauft nicht im Heiligen Geist. Wir wissen, dass er lebt. Wir sind dazu verpflichtet, der Welt zu erzählen, dass Jesus lebt. Die falschen Theologen sind eifrig dabei, der Welt zu erzählen, dass Gott tot ist. Wir sollten genauso eifrig dabei sein, der Welt zu sagen, dass Jesus lebt. Sehen wir uns nun als nächstes das Beispiel von Paulus an. Und damit werden wir diese Lehreinheit vermutlich abschließen. Paulus ist wiederum ein wunderschönes und großartiges Beispiel für die Kraft und die Bedeutung des persönlichen Zeugnisses. Ich greife nur einige Passagen aus Apostelgeschichte 20 und den folgenden Kapiteln heraus, um euch Paulus als Zeuge zu zeigen. Apostelgeschichte 20, 20 bis 21. Paulus erinnert die Ältesten der Gemeinde zu Ephesus an den Dienst, den er die ganze Zeit über, als er in Ephesus gewesen war, dort geleistet hatte. Und das waren vermutlich 2,5 Jahre gewesen. Und er sagt, wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist. Das ist wiederum ein ganz entscheidender Aspekt dessen, dass man ein Zeuge ist. Du hast nicht die Freiheit, irgendetwas zurückzuhalten. Wenn ich in diesem Fall, in dem ich Augenzeuge eines Unfalls gewesen war, mein Zeugnis gegeben hätte und dabei bewusst irgendetwas zurückgehalten hätte, das ich wusste, dann wäre ich ein unfairer und illegaler Zeuge gewesen. Und als Gläubige haben wir nicht die Freiheit, irgendetwas zurückzuhalten. Wenn Jesus im Heiligen Geist tauft und Leute dazu bringt, in Zungen zu reden, dann sind wir nicht dazu berechtigt, diesen Teil des Zeugnisses zurückzuhalten. Gleichgültig, welche Haltung in deiner religiösen Gruppierung vorherrscht, du bist ein Zeuge. Du würdest es vor Gericht auch nicht richtig finden, wenn du bewusst einen Teil eines Zeugenberichts zurückhalten würdest, nur weil du denkst, dass vor Gericht Leute sein könnten, die etwas dagegen haben würden. Dann wärst du, offen gesagt, ein Feigling. Abgesehen davon wäre dein Verhalten unethisch, ja sogar illegal. Und genau dasselbe gilt für den geistlichen Bereich. Wenn du weißt, dass Jesus im Heiligen Geist tauft und dich in Zungen reden lässt, dann hast du kein Recht, dieses Zeugnis zu unterdrücken, nur weil andere Leute vielleicht etwas dagegen haben könnten. So etwas ist feige und unethisch. Ich hatte mal mit einer Frau zu tun, die von Problemen geplagt wurde. Es stellte sich raus, dass die Wurzel des Problems darin bestand, dass sie die Taufe im Heiligen Geist empfangen hatte, aber mit einer Gruppierung zusammenarbeitete, die gegen die Geistestaufe war und sie sich deshalb scheute, ihnen davon zu erzählen. Ich sagte, ihr Problem wird bleiben, solange sie nicht das Richtige tun. Sie sind Gott und den Menschen gegenüber verpflichtet, den anderen Leuten die Wahrheit zu sagen. Wir lesen nun weiter in Apostelgeschichte 20:20. Jemand sprach einmal von der Apostelgeschichte 20:20 Vision, und das ist eine gute Vision. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Beachte zunächst die negative Formulierung, wie ich nichts zurückgehalten habe, und dann die positive Formulierung, ich habe gelehrt, verkündigt und bezeugt. Wo? Öffentlich und in den Häusern. Was hat er bezeugt? Buße und Glauben. Was stand dabei im Mittelpunkt? Gott und Jesus Christus. Das ist das vollkommene Vorbild fürs Zeugnisgeben. Apostelgeschichte 22, 14 bis 15. Hier steht Paulus auf den Stufen des Tempels und erzählt dem jüdischen Mob, wie er Jesus als den Messias kennenlernte. Er erzählt von jenem Augenblick in Damaskus, als Hananias zu ihm geschickt wurde, um ihm die Hände aufzulegen und für ihn zu beten, damit er das Augenlicht wiedererlangen würde, nachdem er 3 Tage blind gewesen war. Und Hananias kam zu ihm. Vers 14 schildert nun, was Hananias zu ihm sagte. Der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen. Der Gerechte, das ist Jesus, und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du wirst ihm, an alle Menschen, ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Beachte, dass der Sprachgebrauch hier absolut rechtlich korrekt ist, wenn man so sagen darf. Du hast ihn gesehen, Du hast die Stimme aus seinem Mund gehört und jetzt sollst du sein Zeuge sein vor allen Menschen. Wovon? Von dem, was du gesehen und gehört hast. Das ist die Essenz des Zeugnisgebens. Der Hauptzweck, zu dem Jesus Paulus erschienen war, bestand nicht darin, Paulus zu einem Prediger zu machen, sondern um ihn zu einem Zeugen zu machen, in erster Linie Zeuge, in zweiter Linie Prediger. Und diese Reihenfolge gilt für das Leben jedes Menschen. Welchen Dienst du auch hast, er ist deiner Verantwortung, ein Zeuge zu sein, untergeordnet. Gehen wir weiter zur Apostelgeschichte 26. Hier beschreibt Paulus dasselbe Ereignis. Nebenbei bemerkt, finden wir in der Apostelgeschichte, die nur 28 Kapitel umfasst, dreimal diese persönliche Erfahrung, die Paulus mit Christus gemacht hat. Wenn das kein ausreichender Beweis dafür ist, dass es in Ordnung ist, immer wieder dieselbe Geschichte zu erzählen, dann weiß ich es auch nicht. Vorausgesetzt, sie ist wahr. Apostelgeschichte 26, 16. Paulus beschreibt jetzt den Augenblick auf der Straße nach Damaskus, als Jesus ihm erschien und vom Himmel herab zu ihm sprach. Und Jesus sagt in Apostelgeschichte 26, 15: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Zu welchem Zweck? Um ihn zu einem Diener und Zeugen dessen zu machen, was er bereits gesehen hatte, und auch anderer Dinge, die Gott ihm im Lauf der Zeit noch zeigen würde. Und natürlich empfing Paulus im Lauf der Zeit eine einzigartige Offenbarung über die Gemeinde, die er allein von allen Aposteln bekam. Und er sollte ein Diener und ein Zeuge all dessen sein, was er gesehen hatte. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir in unserer vorigen Lehreinheit darüber sprachen, ein Diener des Wortes zu sein. Nicht der Herr und Meister des Wortes, sondern der Diener, ein Diener der Offenbarung, die Gott dir gibt. Du musst dieser Offenbarung dienen. Etwas weiter hinten in Apostelgeschichte 26 finden wir schließlich das, was Paulus selbst über sein Zeugnis sagt, wie er auf die Berufung Jesu reagierte, ein Diener und ein Zeuge zu sein. Wir lesen Vers 19 bis 23. Er spricht hier zu König Agrippa. König Agrippa empfing nebenbei bemerkt an jenem Tag selbst ein gewaltiges Zeugnis. Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst und in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbrächten. Deshalb haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu ermorden. Da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge klein und groß, indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Hier haben wir durch die Inspiration der Schrift und aus dem Mund des Paulus das vollkommene Muster für ein persönliches Zeugnis. Ich möchte euch darin sechs aufeinanderfolgende Phasen aufzeigen. Erstens, es gab eine Vision, eine direkte persönliche Erfahrung mit Jesus Christus. Wenn du keine persönliche Erfahrung hast, dann hast du auch nichts, worüber du sprechen kannst. Er sagt, ich war der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam. Zweitens, er hatte eine Vision und gehorchte der Vision. Viele, viele Menschen haben eine Vision und gehorchen ihr nicht. Ich bin schon vielen Christen begegnet, die mir von Visionen und Offenbarungen erzählten, die sie in der Vergangenheit einmal gehabt haben. Und wenn ich mir ihr Leben von damals bis heute ansehen würde, dann müsste ich sagen, dass sie nicht wie Paulus sagen könnten, ich war der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam. Es ist eine Sache, eine Vision zu haben. Ich kenne viele, viele Menschen, die schon einmal eine Vision oder eine Offenbarung gehabt haben, aber viele gehorchen dieser Vision nicht. Paulus sprach vermutlich 20 oder 30 Tage nach seiner anfänglichen Erfahrung mit Jesus Christus auf der Straße nach Damaskus und sagte, ich bin gehorsam gewesen. Drittens, der dritte Aspekt seines Zeugnisses war wie der Stein, den man in den Teich wirft und der dann immer weitere Kreise zieht. Es begann dort, wo er war, nämlich in Damaskus. Von Damaskus ging er nach Jerusalem, das Zentrum seiner Nation und des religiösen Lebens des jüdischen Volkes. Von Jerusalem ging er in alle Küstenregionen Judäas und von Judäa ging er hinaus zu den Nichtjuden. Sein Zeugnis zieht immer weitere Kreise. Viertens, er hielt Jahr für Jahr daran fest. Vers 22, da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge. Es ist eine Sache, eine Vision zu bekommen und sich dafür zu begeistern. Es ist etwas anderes, 20 Jahre später immer noch treu an derselben Vision festzuhalten. Viele Leute sind aus dem Häuschen und begeistert, wenn Gott zu ihnen in einer Veranstaltung oder durch eine Prophetie spricht. Aber wenn es dann zur täglichen Pflicht wird, dem, was man empfangen hat, treu zu sein, dann ist das etwas ganz anderes. Ich frage mich, wie viele von uns sagen könnten, ich stehe bis zu diesem Tag und bezeuge. Fünftens, er legte vor allen, kleinen wie großen, Zeugnis ab. Paulus hat die Kleinen nicht verachtet und die Großen nicht gefürchtet. Er hatte dasselbe Zeugnis für jedermann, sei es nun der Mann, der die Straße kehrt, oder der Kaiser in seinem Palast. Paulus hat sein Zeugnis nicht geändert. Und dann noch zwei letzte Aspekte in Bezug auf das Zeugnis des Paulus, die von entscheidender Bedeutung sind. Sechstens, er nahm direkt Bezug zur Schrift. Sein Zeugnis hörte nicht bei ihm auf, sondern verwies die Menschen über seine Person und seine Erfahrung hinaus auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Das sollte jedes gute Zeugnis tun. Die Leute sollten nicht auf dich fixiert sein, sondern auf die Schrift, die sich in deiner praktischen Erfahrung als wahr erwiesen hat. Und durch die Schrift verwies er sie noch einen Schritt weiter, nämlich auf Jesus Christus selbst und insbesondere auf dessen Auferstehung. Das ist das Muster. Gehen wir es noch einmal rasch durch und dann schließen wir. Vision, Gehorsam, immer weitere Kreise ziehen, Treues Festhalten für Kleine wie Große, zur Bestätigung der Schrift. Es dreht sich um Jesus Christus und endet mit ihm. Und damit beenden wir diese Lehreinheit.